Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Werte Hörer von Leider Steil, dem Podcast für die steilen Thesen, an den digitalen Endgeräten. Und heute ist mal wieder eine dieser Folgen, wo wir gesagt haben, wir brauchen mal wieder einen Gast. Das hat nicht immer nur im eigenen Saft kochen. Jemand, der ein bisschen frischen Wind hier reinbringt, frische Ideen. Und mit diesmal sogar mit einer ganz neuen wissenschaftlichen, mit einem ganz neuen wissenschaftlichen Feld hier aufschlägt, nämlich den Game Studies. Lieber Rudolf Inders, willkommen in der Runde. Lieber Dennis, auch du, willkommen. Rudolf, ich möchte direkt mal den Ball zu dir zuspielen. Was sind Game Studies und warum kann das nicht weg?
Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass es so schnell geklappt hat. Die Game Studies.
Ja. Und warum bist du berechtigt, darüber zu reden?
Und wer ist Rudolf?
Das sind viele Fragen. Viele Fragen.
Rudolf Inders. Das Urgestein der deutschen Game Studies.
Wow, das wäre ich gerne. Es stimmt aber nicht. Ja. Wenn ich mich so auf dem Zeitstrahl, glaube ich, einordnen müsste, glaube ich, gehöre ich am ehesten zu der zweiten Generation der deutschsprachigen Spielforscher, könnte man, glaube ich, sagen. Also es ist schon auch eine Ecke vor mir passiert, zum Glück. Wir stehen ja alle auf den Schultern von GigantInnen, nicht wahr? Zwinker, Zwonker. Mhm. Spielforschung, ich würde behaupten, es ist in erster Linie die akademische Auseinandersetzung oder wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem digitalen Spiel, dem digitalen Spielen und der digitalen Spielkultur vielleicht am ehesten. Das Digitale ist halbwegs wichtig, weil natürlich das Kulturphänomen Spiel davor schon von vielen, vielen, vielen anderen schlauen Menschen aus vielen, vielen unterschiedlichen Fachrichtungen in den Blick genommen wurde. Aber wenn wir heute über den Begriff Game Studies sprechen, meinen wir damit in der Regel schon dieses seltsame Konsortium, dieses interdisziplinäre Forschungsfeld, das sich so seit Beginn der 2000er Jahre zunehmend mal mehr, mal weniger institutionalisiert, auch ein schönes Wort, eben in Form von Publikationen, Tagungen und Lehrangeboten. Wie es um die bestellt ist, ist natürlich auch immer so eine eigene Frage, aber das vielleicht so als Einstieg einmal.
Es sind also tatsächlich mehrere Felder, du hast da schon ein paar angesprochen. Inwieweit war das alles von vornherein da? Inwieweit ist das eine Entwicklung, die gerade stattfindet? Warum trennt man die nicht digitalen Spiele so klar ab? Hat das methodische Gründe? Hat das tatsächlich nur Gründe der reinen Übersichtlichkeit? Weil ich würde erstmal sagen, es ist nicht intuitiv, ein Spiel wie Schach aus dieser Forschung rauszunehmen.
Mhm. Ja, ich denke, es hat hauptsächlich damit zu tun mit der sehr grundsätzlichen Überlegung, was läuft denn eigentlich anders, wenn wir sozusagen ein bisschen individuelle Wirkmacht abgeben und sie in die Hand des Algorithmus geben. Also was ist da plötzlich anders? Und jetzt gibt es bestimmt, wenn man das so als Skala sich vorstellt, wahrscheinlich gibt es einige SpielforscherInnen, die sagen würden, naja, eigentlich ändert sich ja gar nichts, weil das ist eigentlich nur eine Fortsetzung eines Erzählmediums irgendwie gedacht. Hier wurden immer schon Sinnzusammenhänge erzeugt und es wurden Bilder im Kopf erweckt und Assoziationen geweckt. Mhm. Also eigentlich ist es gar nicht so wirklich neu. Und dann gibt es vielleicht andere, die eher so richtig, richtig formalistisch rangehen und Spiel eben, in Game Studies eben, das, was man so als LudologInnen gemeinhin auch beschreibt, die ganz stark darauf abheben, dass es eben etwas Regelgetriebenes ist, Mechanikgetriebenes und dass man da eben die Einzigartigkeit auch im Medium eher vielleicht suchen sollte oder so definieren sollte, was eben das digitale Spiel ausmacht. Und man kann natürlich sagen, das hast du auch schon so dezent angesprochen, dieser Gap auf der einen Seite zwischen den Forschenden, die sich mit Spiel davor schon beschäftigt haben und also auf der einen Seite und dem Gap auf der anderen Seite mit den PraktikerInnen, also mit SpieleentwicklerInnen oder auch GameDesignerInnen, das sind zwei eigene Problemfelder oder auch selbst Brettsport-Game-Studies. Also wir erleben da in sehr kurzer Zeit, dass Gräben auf und zugehen. Mal gibt es mehr Berührungspunkte, mal weniger Punkte. Also es ist ein sehr lebendiges Forschungsfeld. Das ist zeitgleich gut, weil es auch sehr viel unterschiedliche methodische Zugänge zulässt und wie man eben auf diesen Gegenstand spielt, draufschaut. Und zeitgleich ist es in den Augen vieler auch schlecht im Sinne von, hier kann sich eben keine eigene Identität so richtig rausbilden. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als, hier sind, wenn jemand Karriere machen möchte, zum Beispiel in dem Gebiet der Game Studies, dann tut er sich da richtig, richtig schwer, weil es gibt keine gewachsenen Institutionen, ja, so Lehrstuhltätigkeiten und sowas in der Richtung. Das ist alles unheimlich schlecht bisher entwickelt. Gerade in Deutschland, muss man leider sagen. Deswegen ist es ein wirkliches Hin und Her und ein Hickhack oftmals. Und so farbenfroh es ist, so unüberschaubar ist es gleichzeitig manchmal auch.
Wenn ich jetzt versuche, das irgendwie in eine der klassischen Kategorien einzuordnen, es ist keine Naturwissenschaft, es ist irgendetwas. Ist wahrscheinlich eher eine Geisteswissenschaft, eine Sozialwissenschaft, oder ist das eine Medienwissenschaft oder ist irgendwas dazwischen oder ist Medienwissenschaft auch eine Sozialwissenschaft?
Also im Grunde würden wahrscheinlich jetzt aus allen Lagern die Hände hochgehen gleichzeitig, ja, und die anderen Hände wieder runtergehen. Das ist auch der Blickwinkel, den ich zum Beispiel habe. Ich komme jetzt als sagen wir mal ausgebildeter Kulturhistoriker und schaue drauf. Ja. Dann ist es natürlich, oder als Politikwissenschaftler, der mit dem Schwerpunkt politische Ideenlehre drauf schaut, dann sehe ich dann natürlich andere Dinge oder andere Dinge interessieren mich am Gegenstand als vielleicht der Medienpädagoge oder der Religionssoziologe oder der die Linguistin, die versucht vielleicht Dialoge zu analysieren, die wir in Spielen, in Adventure-Spielen vorfinden. Also wie gesagt, die Vielfalt ist förmlich unendlich, je nachdem, welche Linse man anlegt. Mhm. Aber die Game Studies sind da ja auch nicht alleine. Es gibt ja einen Haufen von Forschungsfeldern, die sich eben, ich nenne die immer so XYZ-Studies, ja. Also wenn man da mal so quer googelt, dann wird man da auch viele andere Studies finden. Ian Bogust, einer der bekannteren Gesichter aus dem, sagen wir mal, Spielumfeld, der hat 2017 gesagt zum Beispiel, dass die Game Studies der letzte gescheiterte Versuch der Geisteswissenschaften gewesen sind, ein eigenes Forschungsfeld aus dem Boden zu stampfen. Aber der ist ja immer so berufszynisch so ein bisschen.
Ja. Okay, versuchen wir das ein bisschen einzukreisen, damit wir ungefähr eine Orientierung haben, worüber wir reden. Im Englischen gibt es ja den Begriff der Humanities, also der Wissenschaften, die sich mit den Menschen beschäftigen. Ich glaube, wir können eindeutig sagen, dass Game Studies weitestgehend in dieses Feld fallen. Das heißt, es geht letzten Endes weniger darum, tatsächlich herauszufinden, wie verschiedene Spielmechaniken zusammenarbeiten. Also beispielsweise so ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie das von Jussi Holopain und Björk Staffan, Patterns in Game Design, was wirklich streng nur Kategorien aufbaut, Spielmechanik arbeitet gut, ja, du wahrscheinlich. Aber genau dafür haben wir dich da. Du bringst die völlig unverbaute Perspektive rein. Vielleicht ist das auch ganz gut, wenn wir das wissen, weil wenn unsere Zuschauer nicht folgen können, ist das also dieses Buch, bewertet tatsächlich Spielmechaniken danach, beschreibt sie die Mechaniken auf eine mehr oder weniger abstrakte Art und Weise und versucht sie dann einzuordnen, welche Spielmechaniken funktionieren gut mit anderen Spielmechaniken und schlechter mit wiederum anderen Spielmechaniken. Das ist jetzt nicht das, was mit Game Studies gemeint ist, richtig?
Selbst da, ehrlich gesagt, ich neige zum Einspruch. Also man sieht ja schon, also da würde man zum Beispiel sagen, ja, es gibt auch das im selben Talk, witzigerweise das war 2017 auf einem Panel in New York, sagte auch Ian Bogust, dass er schon auch glaubt zu beobachten, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Game Studies eigentlich in erster Linie plötzlich Play Studies waren, weil man sich eben größtenteils innerhalb der Forschung auf die Spielenden konzentriert hat.
Ja.
Und weniger auf das Objekt Spiel als solches. Und wahrscheinlich würden diese frühen skandinavischen FormalistInnen jetzt auch die Faust ein bisschen schütteln und sagen, ja, genau, das ist doch das Problem. Wir reden nicht mehr über das digitale Spiel als solches. Und wir reden eben, genau. Aber das sind halt nur einige Stimmen von vielen anderen.
Mhm. Und also wenn wir den ganz großen Bogen spannen, dann müssen wir alles reinnehmen, dann sozusagen die, sagen wir mal, Game Design Studies, die sich tatsächlich mit dem formalen Erstellen von Spielen beschäftigen, mit der Architektur eines Spiels und all diesen Dingen, und dann auf der anderen Seite eben die Seite, die den Menschen, den Spieler mit reinnimmt und den Spieler beobachtet und versucht, anhand des Spielers bestimmte Dinge rauszufinden. Selbst da gibt es keine klare Trennung im Augenblick.
Nee.
Verstehe ich das richtig?
Nee, das ist richtig. Und aber du hast einen guten Punkt angesprochen, weil das ist auch einen, der nur allzu gerne von vor allem jüngeren SpielforscherInnen übersehen wird, ist das tatsächlich, als du gerade Game Design angesprochen hast. Ich meine, das ist auch kein kleines oder unwichtiges Erbe, dass natürlich die mitunter die ersten, die sich reflektiert über digitale Spiele ausgedrückt haben, waren Game DesignerInnen, einfach um so festzuzurren und so ein bisschen meine Erfahrung gieße ich hier in so auch Lehranleitung. Was macht eigentlich ein packendes, ein gutes, ein erfüllendes Spiel denn aus? Was ist es eigentlich? Und das stammt eben aus der Feder oftmals von Game Designern, die schon in den 90ern das eben versucht haben, so runterzubrechen. So Motivations und Fun und solche Geschichten.
Ja. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ne? Was ist das denn? Was kam denn bei den Studien raus, was ein Spiel zu einem guten Spiel macht?
Ja, das wissen wir bis heute noch nicht so genau. Es wurden einige Begriffe identifiziert wie Agency, also dass der Spieler letzten Endes Möglichkeiten haben muss, tatsächlich was zu ändern, dass er eine Motivation braucht und dann auch innerhalb dieser Motivation Dinge bewegen kann. Aber so richtig ganz genau beschreiben, also in den 90er Jahren erinnere ich mich noch, wie auf den verschiedenen Game Developer Conferences und so weiter immer gesagt wurde, es käme auf den Fun an. Und ich dachte immer, das ist ein seltsamer Begriff, weil das, was für mich Fun ist, ist für andere Menschen schon noch überhaupt kein Fun. Und vielleicht sind es Dinge, die mich interessieren, die für mich Fun sind, und andere Leute brauchen Adrenalin. Da ist dann gar nicht so sehr Interesse am Thema da, sondern geht es ums Adrenalin, und wieder andere wollen Rätsel lösen und haben die Neugierde darauf, irgendwelche neuen Verknüpfungen zu finden und so. Mhm. Also das sind ja sehr unterschiedliche Begriffe davon, was dann den Spielspaß, sagen wir es im Deutschen genannt, ausmacht. Und das war unbefriedigend, war ich nicht der Einzige, der das bemerkt hat. Und es dauerte tatsächlich auch beispielsweise bis 2002 oder 2003, bis das notorische MDA Design Framework, als erstes Design Framework eines Spiels überhaupt, irgendwie mal an die Öffentlichkeit kam, auch auf einer Game Developers Conference. Ich saß da mit drin, ich fand das sehr faszinierend, dass man auf dieser Ebene über Spiele reden kann, dass man da tatsächlich so Design-Ebenen festlegen kann. Auf der einen Seite die reinen Mechanics und dann am anderen Ende die Aesthetics und wie viel Einfluss der Designer jeweils drauf hat. Mhm. Das fand ich damals sehr faszinierend. Aber auch das war schon 2002, 2003. Wir haben also, wenn ich bedenke, dass etwa 1970 die ersten Spielautomaten aufgestellt wurden mit digitalen Spielen, haben wir tatsächlich 30 Jahre ohne irgendeine wissenschaftliche Beschäftigung, oder nein, die Beschäftigung war da, aber ohne irgendwelche nennenswerten wissenschaftlichen Ergebnisse im Bereich des Game Designs gearbeitet. Und da sind wir heute durchaus schon weiter. Also wir haben jetzt einen gewissen Begriffskanon, auf den wir uns inzwischen mal so halbwegs geeinigt haben. Wir reden auch nicht mehr wie die Jungfrau übers Kind von der Narrative im Spiel. Wir wissen, wie wir sowas anzufassen haben. Wir können die emergente Narrative von der eingebundenen, von der embedded Narrative unterscheiden und wissen auch, wovon wir dabei reden. Also es entwickelt sich was an der Stelle. Das ist jetzt aber auf der reinen Design-Ebene. Ja. Und etwa zur gleichen Zeit wie dieses Design-Framework habe ich auch das erste Mal vernommen, dass es jetzt tatsächlich soziologische Beschäftigung damit gibt, ernsthafte, was ich damals sehr begrüßt habe, weil damals gerade auch in Deutschland noch ganz wild die Gewaltdiskussion, die sogenannte Killerspiele-Diskussion. Und da dachte ich, na gut, dann kriegen wir da irgendwann mal tatsächlich Ergebnisse und wissen, was wir zu tun haben. Das war allerdings tatsächlich damals so der einzige Gedanke, den ich daran verschwendet habe. Das nächste Mal, dass mir Game Studies ernsthaft begegnet sind, war 4-5 Jahre später und da waren da schon Fragestellungen am Werk, auf die ich als Designer von Spielen, der ich ja hauptberuflich eher bin, im Leben nicht gekommen wäre. Und vielleicht sollten wir für dieses Gespräch dann tatsächlich die Game Design Wissenschaften abtrennen und lass uns über die Humanities reden, also die Beschäftigung mit dem Menschen, der spielt. Dennis?
Habe ich das richtig verstanden, dass Game Studies kein eigener Studiengang ist, sondern Teil eines größeren Studiengangs?
Ja, also wir hatten ja kurz schon drüber gesprochen, ist es tatsächlich so, um es nochmal aufzudröseln. Wenn man sich in Deutschland dafür interessiert, Game Studies zu studieren, dann gibt es eigentlich aktuell nur eine einzige Anlaufstelle. Und zwar müsste man dann nach Bayreuth gehen, zum Kollegen Kubek und Co. Jochen Kubek, die haben einen Master, der nennt sich, das ist, glaube ich, ein Bachelor oder ein Master, Computerspielwissenschaften auf jeden Fall. Und dort ist das so eine Mischform aus eben geisteswissenschaftlichen Zugängen, aber auch Informatik, weil man eben doch nicht ganz sich traut, SuperpraktikerInnen fern auszubilden, auch an Hochschulen. Das wäre eine ganz eigene Debatte natürlich. Und sonst ist man eben in Anführungszeichen gezwungen, in den bereits existenten Forschungsdisziplinen zu bleiben und sich dort mit dem Gegenstand Spiel aus der jeweiligen Disziplin heraus auseinanderzusetzen. Das machen zum Beispiel GeschichtswissenschaftlerInnen sehr aktiv oder eben, hast ja schon die SoziologInnen angesprochen oder die PädagogInnen auf jeden Fall. Das ist der eine Weg und der andere Weg wäre dann, wenn man sich eben für ein Game Design Studium entscheidet, man möchte also SpieledesignerIn werden, dann gibt es in ganz vielen dieser Studiengänge meistens an FHs, also an Fachhochschulen, die jetzt auch nicht mehr so heißen übrigens, Applied Science alle ja, und privaten Bildungsträgern gibt es meistens innerhalb dieser Studien- und Ausbildungsgänge eine kleine Nische, wo das eben entweder Spielforschung heißt oder Game Studies, da machen die da eben ein Semester oder zwei Semester, schnuppern sie mal in die Ecke rein. Im Regelfall, meiner Erfahrung nach, sind die grundsätzlich nicht sonderlich daran interessiert. Man muss es dann schon ein bisschen schmackhaft machen, aber das zeichnet ja auch eigentlich wahrscheinlich talentierte und gute DozentInnen aus, dass sie das dann eben können. Ja, das sind so die beiden Wege.
Du hast einen Lehrstuhl in Game Studies.
Ja, auf dem Papier heißt er auch Professur für Game Design. Nur der Schwerpunkt innerhalb, der inoffizielle Schwerpunkt ist dann eben für Game Studies. Ja.
Cool. Ich fürchte, Wolfgang Rudolf, wir werden nicht umhinkommen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass unser Publikum eben nicht nur aus Gamerinnen und Gamern besteht, die sich vielleicht auch schon mal in anderen Podcasts mit Game Studies und Game Development und Game Design beschäftigt haben, sondern die mehr oder weniger ja da eigentlich jetzt aus Interesse zuhören. Wir werden nicht umhinkommen, vielleicht den einen oder anderen Begriff noch ein bisschen aufzudröseln. Also wer entscheidet sich in der Regel dazu, Game Design zu studieren und mit welchem Ziel? Also was unterscheidet das Game Design von der Spieleentwicklung, vom Game Development?
Das ist eng miteinander verknüpft. Also da kann ich jetzt tatsächlich aus meiner Erfahrung in Heidelberg, wo ich an der SRH Game Design lehre, auch reden. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, die in aller Regel entweder ein gewisses künstlerisches Interesse haben, das heißt also sehr häufig sind das Menschen, die auch vorher schon gern gezeichnet haben oder auch schon mit 3D-Programmen oder Photoshop umgegangen sind. Oft, wir haben jetzt auch fertige Grafikdesigner gehabt, die dann das als nächsten Schritt in ihrer Ausbildung machen. Den braucht man am Zeichenstift nichts mehr beibringen, das können die alles. Und die dann sagen, ja, ist okay, das ist ein breites Berufsfeld, Game Design im grafischen Bereich. Und da ist natürlich wichtig, dass ich weiß, wie ein Spiel funktioniert, damit ich da wirklich gut werden kann. Und mein Ziel ist auch nicht, Rest meines Lebens irgendwelche 3D-Landschaften zu designen, sondern ich möchte tatsächlich wissen, wie das mit den Spielmechaniken funktioniert, damit ich da weiter vorwärts komme. Dann gibt es die klassischen Menschen, die vorwiegend gerne programmieren. Leider nach wie vor vorwiegend Männer. Da würde ich sehr gerne, während bei den Grafikern tatsächlich, da muss man eigentlich fast von Grafikerinnen sprechen, überwiegend 60-70% inzwischen, was gut ist. Ganz am Anfang, ich mache das seit 2006, war kaum mal irgendwann eine Frau dabei. Mhm. Dadurch ganze Jahrgänge, die nur männlich waren, inzwischen letzte Jahrgang an der SRH war zu 40% weiblich, denke ich, aber eben fast ausschließlich dann wieder von den Frauen zu 80% Grafik. Das ist nach wie vor so und das ist bedauerlich. Aber das sind so die beiden klassischen Gruppen. Dann gibt es noch die wenigen, die tatsächlich ganz konkret nur Game Design machen wollen, die also Spielmechanik, diese ganzen Dinge machen wollen und dann so den vereinzelten Soundmenschen, der aber auch in aller Regel dann sagt, ja, ich kann Sound, das mache ich seit 10 Jahren zu Hause an Papa Synthesizer zuerst und jetzt kann ich das und jetzt möchte ich wissen, wie ich das im Spiel einsetze und die dann tatsächlich auch ganz konkret an Game Design dann eher interessiert sind als Form der Weiterbildung. Das werden immer mehr. Erste Jahrgänge waren in einer Stadt wie München 15 Leute, heute habe ich in einer Stadt wie Heidelberg 45 in einem Jahr. Das heißt, es ist ein sehr weit verbreiteter Berufswunsch. Und ich sehe das auch immer, ich mache hier am Gymnasium, an dem meine Kinder das Abitur gemacht haben, nach wie vor solche Berufsorientierungsveranstaltungen. Und da bin ich nach der Juristerei regelmäßig der am zweithäufigsten abgefragte Vorträger. Also da gibt es sehr viele Leute, die wollen einfach mal wissen, was das ist und inzwischen auch sehr viele Studierende das, wohl auch, weil sie mitbekommen haben, dass die Berufsaussichten gar nicht so schlecht sind. Und übrigens nicht nur in der Spielindustrie. Das sind die klassischen Game Design Studierenden. Zu Rudolfs Anmerkungen, dass da eben auch ein bisschen Game Studies gemacht wird, das ist richtig. Ist kein Schwerpunkt im Studium, soll es auch nicht sein. Bei uns ist es so, dass es eigentlich gemacht wird, damit man ein gutes Feld hat, um den Leuten wissenschaftliches Arbeiten beizubringen. Also wie erforsche ich tatsächlich so etwas, wie zitiere ich im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit diese ganzen Formalien. Das ist an der Stelle wichtiger, dass wir dann auch im Studium selbst die Leute dahin bringen, dass sie bestimmte Aussagen überprüfen, dass sie Dinge nachforschen können und da auf eine sicherere Basis kommen als ich finde das Spiel scheiße. Darum geht es eigentlich. Also letzten Endes eine Kritikfähigkeit gegenüber Game Design sie erwerben zu lassen, dadurch, dass man sie überhaupt mal wissenschaftliches Arbeiten lernt.
Ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen bisher gemacht. Ich hatte im letzten Semester hatte ich ja den Game Studies Kurs an der SRH. Da hatte ich wirklich viel Spaß. Das war eine sehr interessierte Kohorte.
Ist eigentlich auch ein toller Jahrgang. Ja. Also da hast du wirklich Glück gehabt. Ich habe schon andere Jahrgänge gehabt. Ich habe alle Jahrgänge vor dir gehabt. Es gibt sehr gute, es gibt welche, da verzweifelst du. Ja. Du hast Glück.
Also die waren wirklich, hat ja auch in Arbeit niedergeschlagen, war sehr erfreulich. Ja. An der Stelle kann man aber zum Beispiel auch sagen, im vorletzten Semester war ich nochmal, also war das zweite oder dritte Mal bei den Kollegen in Neu-Ulm, die nennen das Games Management, diesen Studiengang. Und da habe ich die Einführung gemacht mit Schwerpunkt irgendwie Community-Arbeit, Community-Building und Community-Management. Und da habe ich natürlich auch über viele Themen gesprochen, die Hot-Topic- oder Hot-Button-Themen sind, was mir in der Community-Arbeit natürlich auffällt, welchen heißen Begriffe auf Twitter und wo sie alle halt sind, hin und her gehen. Und da zum Beispiel habe ich ganz klar gemerkt, in der Evaluation, also in dieser Bewertung, die man am Schluss als Dozent immer bekommt, da fielen dann so Ausdrücke wie Dozent ist zu politisch. Mhm. Da wusste ich schon so ein bisschen auch, wie der Wind weht. Also das ist tatsächlich, weil du gerade gesagt hast auch, es geht darum, so um eine Kritikfähigkeit gegenüber Game Design zu entwickeln. Das finde ich eigentlich eine fantastische Umschreibung. Vielleicht ist nämlich genau das Entscheidende, was man ihnen in diesem Kurs auch mitgeben kann. Das finde ich wirklich eine gute Umschreibung, Wolfgang. Super. Ja.
Mit dem zu politisch, das höre ich auch immer mal wieder, auch in meinen Evaluierungen. Wobei ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Game Designer gibt, einen guten Game Designer, der kein politischer Mensch ist. Das hängt für mich ganz eng zusammen, weil Game Designer Menschen sind, die eng mit eigentlich allem umgehen können müssen, was sie in der Welt finden. Und die Mechaniken zwischen verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens, sei es politisch, soziologisch und so weiter. Das muss ein Game Designer immer interessieren, sonst wird er kein guter Game Designer. Das sage ich übrigens auch meinen Studierenden direkt am ersten Tag, dass ich von ihnen erwarte, dass sie sich für alles interessieren, alles. Ja. Und mit alles meine ich tatsächlich vom Ukraine-Krieg bis zur nächsten Ballettaufführung im Städtischen Theater, das da stattfindet, und alles, was dazwischen liegt und rechts und links, weil das ist das, was am Ende wirklich gute Game Designer ausmacht. Und ich würde sagen, von den 10 gebildetsten Menschen, die mir hier uns begegnet sind, waren 8 Game Designer. Und das liegt nicht daran, dass ich nur Game Designer kenne, ganz im Gegenteil. Ich kenne die meisten Menschen, die ich kenne, sind keine Game Designer. Aber wirklich gute Game Designer müssen sehr, sehr gebildete Menschen sein. Und das versuche ich denen klarzumachen. Und als gebildeter Mensch ist man immer ein politischer Mensch.
Das ist mal ein schön. Da machen wir uns, da holen wir uns hier so einen Applaus. Buttons. Machen wir uns Sticker also, draus. Finde ich gut.
Lass uns so einen Klamauk-Podcast machen, so mit Yeah und was weiß
ich. Aber sonst würde ich auch wahrscheinlich nach jedem zweiten Satz würde ich das machen. Das ist dann auch irgendwann inflationär. Also.
Ja, ja, klar. Nee, aber um jetzt mal, also jetzt lass uns das noch ein bisschen anders eingrenzen. Also ich will, Ziel dieses Gesprächs für mich ist, dass am Ende die Leute rausgehen und sagen, aha, das ist jetzt also Game Studies. Wenn jetzt die Ökonomen winken würden, die würden dann sagen, ja, wir haben ja schon vor Jahrzehnten die Spieltheorie entwickelt. Hat die was mit Game Studies zu tun?
Die taucht weniger häufig auf, als man denkt. Das ist verführerisch, weil das Wort Spiel drin auftritt. Aber vielleicht die Spieltheorie verwenden vielleicht Designer, wenn sie in ihren Strategiespielen vielleicht arbeiten. Und das könnte ich mir vorstellen. Ja. Bei uns taucht es weniger auf. Aber wenn du nach Beispielen fragst, Dennis, also da gibt es natürlich eine Reihe von Möglichkeiten. Also ich habe mich zum Beispiel sehr intensiv beschäftigt mit damit, weil etwa zwischen, naja, sagen wir mal, spätestens als es mit World of Warcraft so losging, zu Zeiten von EverQuest 2 auch, aber es gab da eine ganz intensive Phase, da haben sich so viele Spieleforschende auf das Genre der Massively Multiplayer Online Roleplayings geworfen. Und das habe ich damals auch gemacht, weil mich interessiert hat, wie finden denn Gilden eigentlich zueinander? Ja. Und wie schauen da die Abläufe aus? Und wie bestimmen die innergildisch sozusagen, wer eigentlich welches Amt zugeschätzt bekommt? Wie wird da Solidarität erzeugt? Wie halten die lang zusammen? Das hat mir also sehr interessiert. Es gab da aber auch andere Beispiele, zum Beispiel, wenn diese.
Warte, Rudolf, das finde ich nämlich auch als alter WoW-Spieler, der mit seiner Frau viel zu viele Jahre Abend für Abend vorm Rechner saß und geradet hat und so weiter und auch in Gilden aktiv war. Da interessiert mich natürlich jetzt schon, was ist dabei rausgekommen. Also aus meiner Erfahrung, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, haben wir die Leute zufällig gefunden. Aber vielleicht war es auch gar nicht zufällig. Vielleicht haben wir uns ganz bewusst, ohne es zu merken, die Leute ausgesucht, die in unserer Gilde mitgespielt haben. Das finde ich ja spannend. Was kam denn bei euren Forschungen raus?
Also da ist es, das ist eine gute Frage. Die Kollegin, die viel zu diesen Gilden gearbeitet hat, das ist, die heißt Taylor. Ich glaube T.L. Taylor. Und die hat sich so ein bisschen mitunter wohl die erste, die sich so ein bisschen darüber Gedanken gemacht hat, wie kann man denn diese Gilden eigentlich kategorisieren. Die hat zum Beispiel, glaube ich, diesen Begriff der Uber-Guild mitgeprägt, wenn ich mich nicht irre. Also das sind diese sehr professionellen Gilden, in denen es eben auch, wie du es gerade angesprochen hast, eben nichts dem Zufall überlassen wird, sondern es gibt eigene Recruiting Officers, die ganz gezielt die Leute sich holen, vielleicht auch von anderen Gilden abwerben sogar, die Leute begleiten, wie es so eine HR-Abteilung auch macht, ja. Und in dem eben sehr kleinteilig alles geregelt ist und natürlich auch entsprechend mitunter mal flat hier, also meine Erfahrung ist, dass so flache Hierarchien selten funktionieren bei diesen Gilden. Das sind schon sehr hierarchisch getaktete. Da haben wir natürlich als, sagen wir mal, bewusst deutsche SpielerInnen, da gehen die Ohren wie von so Pferden auf der Autobahn so ein bisschen, drehen sich sofort, wenn sie hören, strenge Hierarchien, wa? Warum unterwerfen sich denn Spielende am Abend noch diesen strengen Regimentern? Ist da eben, schlummert da eben doch irgendwo noch der Postfaschist in einem, der es gern hat, wenn er gesagt bekommt, was er zu tun hat?
Nach Autorität.
Ja, richtig. Oder das Gegenmodell vielleicht auch die sogenannte Family Guild, wo es eben darum geht, wir haben hier eher so einen Ort, da socializen wir hart und wir raiden zwar auch mal, aber hier möchte keiner auf unbedingt Achievement-Jagd die ganze Zeit gehen. Aber es ist dennoch eine nette Gruppe, bei denen man auch sagt, wir treffen uns ein oder zweimal im Jahr dann irgendwie auf dem Campingplatz und grillen zusammen. Also die Spannweite ist recht groß, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die das dann eben innerhalb dieser virtuellen Welten in einem sehr strengen, streng geführten hierarchischen Rahmen, innerhalb von diesem sehr professionell geführten Gilden ausgehen und eben auch interessiert daran sind, sich da eine gewisse Reputation innerhalb der Gildenlandschaft zu erspielen, ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, ich meine, das bietet sich ja nahe fast schon an, gerade auch im Bereich der MMORPGs, inwiefern da dieser Socializing-Gedanke vielleicht auch dazu führt, dass vielleicht festgefahrene Weltbilder oder sagen wir mal Tendenzen in gewisse Richtungen, radikale Richtungen vielleicht auch aufgebrochen werden können, indem Spieler und Spielerinnen in diesem Gilden-Umfeld Menschen kennenlernen, die sie vielleicht auf der Straße niemals angesprochen hätten. Gibt es da auch schon Forschung oder Erkenntnisse dazu, ob das vielleicht einen positiven Effekt auf die Sozialisierung von Menschen haben kann?
Puh, also das wäre jetzt so eine steile These wahrscheinlich. Also ich kann in dem Fall wirklich untersucht, habe ich ja praktisch eine einzige Gilde, die ich da als teilnehmender Beobachter über einen Zeitraum von 2,5 Jahren begleitet habe in Dark Age of Camelot. Und dort kann ich zum Beispiel ganz klar sagen, dass soweit es möglich war, wurden in Anführungszeichen politische Themen gemieden. Ja, das war dezidiert schon Anweisung, also nicht Anweisung, aber also es wurde sehr schnell reingegrätscht und interveniert, wenn es zu Anführungszeichen politisch wurde. Und obwohl vordergründig das wirklich ein sehr nettes Beisammensein während der Spielzeit war, hat man auch hinter den Kulissen natürlich gemerkt, wer denn mit wem besser kann und wer nicht und wer vor allem diesen Sprung dann machen würde, bereit sei, sich mit den Leuten auch dann abseits des Spiels überhaupt zu treffen. Also diese Gräben heißt es ja eigentlich, die konnte auch das beste virtuelle Erfolgserlebnis, das gemeinsame, mitnichten verdecken oder geschweige denn zuschütten.
Okay. Na, ich frage aus folgendem Grund, weil natürlich oft gerade auch durch die Presse und auch durch die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Mainstream-Medien natürlich diese ganzen Spiele immer mit so einem Makel behaftet waren, ne? Dass es toxische Männlichkeit irgendwie dort dominiert und dass da eventuell auch Menschen vereinsamen und so. Aber ich finde, auch durch meine eigene Erfahrung mit diesen Spielen und auch durch die diversen Charaktere, die ich da kennengelernt habe, sowohl im Spiel, aber auch natürlich deren echte Charaktere, dass das durchaus auch positive Effekte haben kann, die es vielleicht mal genauer zu betrachten gilt. Also inwiefern, ich will jetzt nicht sagen, dass da ein Fascho zu einem besseren Menschen werden kann, wenn er solche Spiele spielt und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommt und zwangsweise mit denen spielen muss. Aber das finde ich schon interessant, irgendwo den Gedanken.
Ja, absolut.
Und das ist ja jetzt ein Bereich, nämlich inwieweit Spiele eine Auswirkung haben auf die Menschen, die sie spielen. Ja. Und da war natürlich immer, ganz am Anfang stand da natürlich genau diese Killerspieldebatte. Und inzwischen wissen wir ja, dass niemand durch Spiele zum Massenmörder wird, der sonst ein ganz normales, glückliches Leben geführt hätte.
Aber wenn ich da noch reingrätschen darf, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich bezeichne das immer als, es gibt die Berichterstattung über digitale Spiele in der Nicht-Fachpresse, ja, also so, wenn dann mal darüber berichtet wurde, da hat man eigentlich schon so klare Themenblöcke immer gesetzt bekommen. Das eine war, es war nicht früher alles schlecht sozusagen, berühmtes Sprichwort, aber natürlich sehr einseitig. Und zwar über Spiele wurde dann zum Beispiel berichtet auf den Wirtschaftsseiten, wenn wieder Nintendo irgendwie einen neuen Aktienrekord gebrochen hat. Das war ein typisches Thema, ja, über das berichtet wurde. Dann gab es das Thema natürlich, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass der ganze Block Gewalt ist ein Thema. Dann der ganze Block Abhängigkeit und Sucht. Aber man muss auch eines sagen, die Art und Weise, wie dort mit aller Gewalt über das Thema drüber gebügelt wurde, genauso aggressiv waren mitunter auch die sogenannten Apologeten, die sich wirklich super entschuldigend vor das Medium geworfen haben. Und da hat man auch immer die gleichen Argumente gehört. Erstens aufgemerkt zum Mitschreiben, besseres räumliches Vorstellungsvermögen, bessere Auge-Hand-Koordination, besseres Zusammensein mit Menschen, weil man ja kooperativ spielt. Höhere Stressresistenz. Also diese ganzen Sachen, die wurden immer munter zusammengewürfelt, entweder in dem einen Block oder in dem großen Block Lernsoftware. Und das geht natürlich einher mit diesem typisch, also fast schon in Anführungszeichen typisch deutschen Gefühl, Spielen ist dann gut, wenn es nützlich ist. Ja. Kunst taugt dann was, wenn sie erzieherisch irgendwie ist. Ja. Das sind natürlich, genau, und das sind diese riesigen Blöcke, die jahrelang immer hin und her geschoben wurde. Und zum Glück ist mittlerweile die Berichterstattung auch in den durch vereinzelte, muss man sagen, Journalisten einfach bunter, facettenreicher geworden und hat, und damit vielleicht noch als Ausblick am Schluss, hat dadurch auch vielleicht die Fachpresse sogar gezwungen, so ein bisschen von ihrer typischen Service- und Testmentalität ein bisschen wegzugehen. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Zweite steile These.
Aber die Bewegung ist eindeutig festzustellen über die Jahre. Also ich weiß nicht, 2005 war es, glaube ich, in Frankfurt, vom ICTA-Chapter in Frankfurt, einen Vortrag gehalten habe über den Umgang der Spielindustrie, also meiner eigenen Blase, der Designer und so weiter, der Produzenten, mit der Gewaltdiskussion. Und ich habe gesagt, Leute, wir verhalten uns eigentlich genauso wie die Tabakindustrie in den USA in den 60er und 70er Jahren. Wir machen die Augen zu, wir stellen uns die Frage nicht wirklich, wir sind Apologeten. Wenn irgendwann mal tatsächlich eine Studie rauskommt, die nachweist, dass gewalthaltige Straftaten nach sich ziehen, dann werden wir ein gewaltiges Problem haben. Wir sollten uns an dieser Diskussion auf anderer Ebene beteiligen. Mhm. Ich blickte in, ja, als wenn ich mit einem riesigen Scheinwerfer eine Herde Rehe angeleuchtet hätte.
Ja, absolut, kann ich sofort verstehen.
Die Diskussion wurde mit den Jahren ernsthafter. Ich glaube auch deshalb, das Ganze hatte natürlich auch historische Gründe. Ich meine, vor mir stand natürlich nach wie vor derselbe Haufen Nerds in erster Linie, der irgendwann mal in den späten 80ern, frühen 90ern angefangen hatte, zu Hause ein bisschen vor sich hin zu coden und denen das gelungen war, das zum Beruf zu machen. Die hätten nie gedacht, dass sie mal Zentrum einer gesellschaftlichen politischen Diskussion werden. Die konnten damit einfach nicht umgehen. Und wie gesagt, damals hatten wir noch keine Ahnung, an was wir überhaupt arbeiten, wenn wir am Game Design arbeiten. Wir hatten keinerlei Formalien, auf die wir uns hätten zurückziehen können, nichts, auf das man sich irgendwie hätte berufen können. Wir konnten nicht mal über unsere Designs reden miteinander, weil wir unterschiedliche Terminologien benutzt haben. Und da hat jedes Studio hat seine eigenen Terminologien entwickelt, weil das eben alles noch nicht da war. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ist okay, wir haben jetzt so ein paar Bereiche mal angesprochen, die Untersuchung, wie entstehen Gilden, dann eben die Gewaltdiskussion, im Feuilleton tauchten Spiele dann, also im ernsthaften Feuilleton tauchten Spiele irgendwann mal, würde ich sagen, so in der späten zweiten Hälfte der Nullerjahre auf. Mhm. Da habe ich auch das erste Mal eins meiner Spiele da wiedergefunden.
Und vor allem, wenn du jetzt, ganz kurz weiterführen. Die letzten großen AAA-Produktionen, die sind ja eigentlich alle durchgängig
im Feuilleton. Die sind dann immer, heute ist das Standard, dass sie im Feuilleton sind, da gehören die auch rein. Das hab ich auch lange reklamiert, dass das dann immer irgendwie bei Spiegel in Netzwelt oder was weiß ich war. Es gehört natürlich in die Kultur. Die großen Spiele gehören in der Kultur behandelt. Aber wenn du jetzt sagen würdest, Rudolf, ein Thema in Bezug auf Spiele, auf Game Studies, das in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit hat, wo du dir wünschen würdest, dass da mehr darüber geredet wird. Was wäre das?
Das ist, da bin ich natürlich.
Und dass auch mehr geforscht wird an der Stelle.
Ja, da bin ich natürlich ganz gebiased und nenne meinen aktuellen Forschungsschwerpunkt, was mich momentan am meisten interessiert, ich hatte es schon angedeutet, ist tatsächlich die Entwicklung der Berichterstattung über Spiele. Also wie hatten sich hier Themen verschoben und wie hat vielleicht im besten Fall eben die Beschäftigung in den überregionalen Feuilletons dafür gesorgt, dass innerhalb der Fachpresse auch anders mit dem Thema umgegangen wird. Und da ganz besonders das Thema Video-Essay, was ich eigentlich momentan am interessantesten finde, weil dort in diesen Video-Essays über digitale Spiele, die natürlich jetzt leider auch wieder eigentlich ziemlich fest in englischsprachiger Hand sind, dort berühren sich aktuell so oft eben Fragen aus der Spielforschung mit Fragen aus so einem kulturkritischen Journalismus oder Essayismus. Also das ist momentan für mich echt, ich kann all meinen Studierenden immer nur permanent geben, wenn ihr nicht wisst, worüber ihr schreiben sollt, schaut euch eine dieser Folgen an. Euch tun sich sofort ein Blumenstrauß von möglichen Fragen auf und Sachen, die ihr weiterverfolgen könnt. Das ist so ein großer, aktueller, frischer Fundus. Das gab es ja gefühlt Jahrzehnte nicht, dass derart viel Frisches passiert ist in der Berichterstattung, meiner Meinung nach.
Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen?
Moment, wir können ja zum Beispiel, jetzt passt auf, jetzt machen wir Echtzeit. Ich gehe jetzt mal, schauen wir mal, wenn ich jetzt mein YouTube aufmache. Jetzt seid alle live dabei. Ich öffne YouTube, ich gehe auf meine Abos und schaue mir den ersten an, den ich zu dem Thema finde. Und das wäre, schauen wir mal, scrollen. Lass mich jetzt nicht verhungern. Das ist ein Rückblick. Das war jetzt sozusagen für Leute, die sich eher mit Software-Geschichte auseinandersetzen wollen. Hier schaut sich jemand die 50 Cent-Spiele an. Und ich habe mir diesen Beitrag auch angeschaut. 50 Cent, wer das von den Hörern nicht kennt oder Hörerinnen nicht kennt, ein sogenannter Rapper. Und es wäre sehr langweilig, wenn sich dieser Kanal jetzt nur die Spiele vornehmen würde als solche, sondern also das ist die eine Hälfte, ist natürlich auch nicht schlecht, aber er fragt sich natürlich auch so Fragen, ist es irgendwie zufällig, dass zu einer gewissen Zeit in der Spielegeschichte diese Rap-Musiker besonders intensiv eigene Spieletitel bekommen haben, mit Def Jam, Vendetta und eben 50 Cent und wie sie alle heißen. Das wäre jetzt eine Überlegung, die da anstellt. Oder hier haben wir gestern hat einer meiner Lieblings-YouTuber namens Jacob Geller schrieb über oder behandelte das Thema Why does Metal Gear Rising keep getting more popular? Und zwar in 30 Minuten. Und das sind alles Beiträge, die unheimlich gut sind. Man merkt auch, dass die Leute natürlich immer besser werden, weil sie es jetzt auch schon jahrelang machen. Und ihr Video-Essay-Tum, ihr Handwerk wird immer besser. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir da eben genau vergleichsweise wie in den deutschsprachigen Spielforschung systematisch auch abgehängt werden. Weil es gibt kaum deutschsprachige in Anführungszeichen, was ein schreckliches Wort ist, Content Creator, die sich auf diese Art und Weise mit dem Medium beschäftigen. Ja. Vor zwei Tagen haben wir hier schon.
Ist das an der Stelle auch eine Sprachbarriere, dass eben die großen Kanäle eigentlich immer die englischsprachigen sind?
Jein. Aber es gibt ja auch, also es gäbe ja genug deutsche Kanäle, die auch ihre eigene Nische gefunden haben. Nur die Nische haben sie offensichtlich noch nicht gefunden. Ja. Vor zwei Tagen hat ein weiterer Kanal einen Aufschlag gemacht mit dem Thema When should a game end? Also sind die Credits wirklich der Endpunkt? Und wenn nicht, welche Überlegungen führen uns vielleicht zum Weiterspielen? Was bedeuten Credits eigentlich? Ja. Ja, also das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen trivialer als ist, aber dahinter verbergen sich schon Fragen, die mich zumindest unheimlich anregen, über gewisse Themen nachzudenken und wesentlich intensiver oft als einzelne Wortbeiträge. Und es ist natürlich auch kurios zeitgleich, dass wir auch innerhalb der Wissenschaft immer noch, auch wenn wir den Forschungsgegenstand Spiel, also dieses mindestens partiell audiovisuelle Medium, behandeln wir trotzdem in unserer Forschung meistens mit einem Text. Also die Frage ist, ob wir nicht selber eben Video-Essays benutzen sollten, um über Spiele eben zu sprechen, in Anführungszeichen. Mhm. Also das ist so ein Teil, der mich in der Forschung aktuell am meisten umtreibt und sehr interessiert. Aber wenn ihr jetzt einen anderen Gast eingeladen hättet, hätte der vermutlich mit gleichem Feuer und gleicher Passion über ein ganz anderes Thema gesprochen.
Gibt es, das bringt mich zur nächsten Frage, gibt es innerhalb der Game Studies Felder, wo du sagen würdest, die gehören eigentlich schon in Schulunterricht?
Also ich weiß, dass gerade, aber das auch die persönliche Nähe, dass der Arbeitskreis, da gibt es einen Arbeitskreis, in dem versammeln sich viele GeschichtswissenschaftlerInnen und spieleaffine GeschichtswissenschaftlerInnen, die arbeiten ganz intensiv mit digitalen Spielen. Und meines Erachtens schärfen die so ein bisschen die Aufmerksamkeit für Themen, wenn man sich nicht immer fragen muss, diese Authentizitätsdebatte, manche Historiker finden die natürlich zu Recht auch ganz eindimensional geführt, wenn immer nur die einzige Frage ist, ist das die echte Uniform in Battlefield? Ist das das echte M16A1 im Vietnamkrieg? Aber es gibt 100.000 andere Fragen abseits davon. Und dieses, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das in Unterricht wunderbar reinpasst. Abgesehen davon bin ich jetzt aber auch zu wenig, sagen wir mal, Didaktiker für Schulunterricht, um das so aufbereitet zu wissen. Aber
nee, ich meine das jetzt nicht so, dass Spiele letzten Endes zum Medium im Unterricht werden, um aber dann beispielsweise historisch oder biologisch oder was auch immer Inhalte zu vermitteln, sondern gibt es eine ein Spielanalphabetismus, der beseitigt gehört. Das Spiel ist ja heute wahrscheinlich das heißt mit großer Sicherheit das wichtigste Unterhaltungsmedium unserer Zeit, wirtschaftlich sowohl wie wahrscheinlich auch in der gesamtverbrachten Zeit damit. Und dabei, dazu muss ich jetzt noch ein bisschen was erklären, ich halte eigentlich die alltägliche Beschäftigung im Internet auch für ein Spiel, für Teil dieser Spielkultur, weil es eben letzten Endes auch eine Sache mit speziellen Mechaniken ist. Es ist kein Spiel, das irgendwo in meinem Regal stand oder ich bei Steam runtergeladen habe, aber meine Attitüde als Mensch im Umgang damit ist sehr ähnlich mit der eines Spiels. Gibt es da bestimmte Anforderungen, wo ich sage, das sollte eigentlich jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, wissen, damit er damit auf eine kluge und gewinnende Art und Weise umgehen kann.
Also das, was man so, meinst du damit, dass diesen Begriff, den man im Englischen...
Game-Medien-Kompetenz.
Ja, was so als Gaming-Literacy bezeichnet wird.
Ja, genau, ja. Ja,
ja, es wäre schön, wenn viel mehr Menschen informiert sich über dieses Medium austauschen könnten und nicht nur Geschichten nacherzählen, sondern auch Regeln beschreiben, Mechaniken beschreiben können. Das wäre das eine, aber genauso wichtig wäre mittlerweile mir auch, dass Leute Bescheid wissen, zum Beispiel über die, wie nennt man sie so schön, neudeutsch, die Produktionsparadigma, also wie sind die Arbeitszustände in den Studios, ja. Wie wird verhindert, dass dort im amerikanischen Raum, genau, das Thema Vergewerkschaftung, ja. Die Arbeitsplatzkultur, die ja oftmals, also Firmen oder große Publisher, die vordergründig für einen Tag Black Lives Matter auf ihre Social-Kanäle tapezieren, aber einen Tag später der Jimmy, der Jeanette einfach auf den Arsch klatscht, während er auf dem WC sein Koks durchzieht. Also das wäre für mich eigentlich auf Augenhöhe, so dass man auch diesen Hollywood-Glamour-Effekt natürlich immer mit ein paar echten Fakten auch zu durchbrechen weiß, einfach um Arbeitswelt zu verstehen. Aber grundsätzlich ja, ich weiß nicht, ob letzten Endes, natürlich wäre immer die Fragestellung, obendrauf wäre super. Die Frage ist natürlich immer so Richtung so Nullsummenspiel, kuchenmäßig gedacht, wer von den bestehenden Inhalten und Fächern weich denn, damit wir uns mit diesem Medium viel ausführlicher beschäftigen können. Es kann ja, es soll so viel zum Beispiel auf den Deutschunterricht abgewälzt werden. Irgendwie alles, was mit Medien zu tun hat, soll plötzlich der Deutschunterricht noch mit abdecken. Aber ja, wie, also das ist ein Zeit, auch so ein Ressourcen- und Zeitmanagement-Problem.
Ja, klar. Ja,
das dann natürlich dazu führt, dass sich alle überlegen, ja, vielleicht ist der Bildungsbetrieb einfach einer, der so ein bisschen hinterherhinkt. Auch.
Ja, definitiv. Ich meine, ich weiß von einem Kollegen in der Industrie, dass sie sich mal in Florenz verlaufen hatten und dann sagt er so, nee, ich weiß, wo wir hin müssen, und führte sie zielsicher an den Ort, wo sie hin mussten, durch die ganzen Gassen von Florenz, und das nur, weil er Assassin's Creed gespielt hat. Und da sich tatsächlich an der Architektur der Stadt, der Innenstadt von Florenz, seit der Renaissance nichts mehr getan hat oder zumindest nichts Entscheidendes mehr. Mhm. Insofern, Menschen lernen wesentlich schneller und effektiver, das weiß man, in Umgebungen, in denen diese Information, die sie lernen sollen, wichtig ist für das Ziel, das sie unmittelbar erreichen wollen, wenn sie motiviert sind, diese Information benötigen für diese Motivation.
Ja, das glaube ich
auch. Das heißt, die Idee, wesentlich effektiver auch Dinge beibringen zu können, schneller und dabei möglicherweise viel Zeit zu sparen, indem man eben Spiele und Spielmechaniken nutzt, also dezidiert Spiele produziert, die eben nicht so, wie das dann in Deutschland ist, da muss dann erstmal ein didaktischer Auftrag erfüllt werden, anstatt zu sagen, nein, wir brauchen den Spielspaß, und für diesen Spielspaß, und jetzt immer wieder bei diesem Wort Spielspaß, wir brauchen die Motivation der Spieler, diese Information wirklich herauszufinden, dass sie sie im Spiel benutzen können. Und dann merken die sich das auch. Und dass man eben dafür, dass man dieses überhaupt tun kann effektiv und dass dann eben auf die Dauer die Lernmittel besser werden, effektiver werden, schneller werden, in einer Welt, die ja auch alle 2 Jahre oder sowas ihren Informationsgehalt verdoppelt, dass man da tatsächlich hingeht und sagt, ja, wir brauchen keine Schulbücher mehr, wir brauchen Spiele für die Schule, die das deutlich besser abdecken. Und dafür müssen wir eben auch wissen, wie Spiele funktionieren. Mhm. Und zwar als Allgemeinwissen. Also tatsächlich, genauso wie ich heute lerne, wie das Alphabet funktioniert und Grammatik und Zeichensetzung, dass man eben auch lernt, wie Spiele funktionieren und dass die Kids, wenn sie sich mit den Spielen auseinandersetzen, bestimmte Dinge einfach auch formal identifizieren lernen.
Aber jetzt stelle ich mir einfach mal folgende Situation vor. Mhm. Vor dem 25. Februar 2022 hätte man wahrscheinlich gedacht, Open-World-Spiele funktionieren nach einer gewissen Formel. Eine gewisse Formelhaftigkeit, voller extrinsischer Motivation, hier 1000 Questmarker, keine Ahnung, also erledige dies, mach jenes und alles ist vorgegeben. Der Spieler, die Spielerin wandelt im Prinzip auf Schienen durch eine scheinbar offene Welt. Und dann erscheint Elden Ring und ist ja nicht das erste seiner Art. Es gab ja auch Breath of the Wild, dass er sich eines ähnlichen Konzepts bedient hat und wirft alle bis dato als, ja, ich sag mal, feststehende Open-World-Spielregeln über Bord. Kann man anhand dieses Beispiels nicht auch unheimlich viel, ja, wie soll ich sagen, sag ich mal, mitnehmen und sich da rausziehen, was diese Game Studies vielleicht auch anbelangt? Also zum einen natürlich zum Thema Game Design, weil ich finde, dass dieses Spiel, so viel, was ich über Game Design weiß, ein fantastisches Game Design besitzt, aber natürlich auch, was das Stichwort intrinsische Motivation anbelangt, dass der Spieler dort, die Spielerin dort anhand ihrer Neugier von Ort zu Ort gelenkt werden und nicht, weil man ihnen eine Karotte vor die Nase hält und sagt, so komm hier, um jetzt den Schatz zu finden, musst du da langlaufen und so weiter. Wisst ihr, was ich meine?
Aber das schließt, also im ersten, also kurz Gedanke, das schließt sich ja dann nicht aus. Also grundsätzlich würde ich ja sozusagen jetzt top-down, erstmal unabhängig von Elden Ring und Ubisoft Questmarkern, würde man ja sagen, es spricht ja nichts aus, dass ein ausgewogenes Game Design durchaus gleichermaßen mit extrinsischen und intrinsischen Faktoren in Anführungszeichen arbeiten kann. Mhm. Also würde mir jetzt ganz spontan einfallen.
Also ich denke, letzten Endes sind es verschiedene Mittel, die zu einem letzten Endes auch zu verschiedenen Zielen führen. Ich würde nie das eine Game Design gegen das andere setzen an der Stelle, wo ich sage, hier, das mit Elden Ring haben Questmarker jede Berechtigung verloren oder so. Ich glaube, so funktioniert Kunst nicht, so funktioniert Kreativität nicht. In dem Augenblick, wo ein Beethoven komplett neue musikalische Mittel entdeckt hat, war es ja nicht so, dass die alten musikalischen Mittel nicht mehr angewandt werden durften. Ganz im Gegenteil, selbst Beethoven hat sie nach wie vor angewandt. Mit der Zwölftonmusik ist die Musik, die nach Skalen funktioniert, nicht verschwunden. Mhm. Es sind neue Möglichkeiten, die revolutionäre Umwälzung, die andere Dinge verdrängt, war in aller Regel nach meiner Erfahrung jetzt immer eher technischer Natur, dass wir jetzt einfach ein bestehendes Konzept so weit verbessern können, dass man das ursprüngliche Konzept dahinter gar nicht mehr kennt, obwohl es eigentlich immer noch das gleiche Konzept ist. Wir müssen heute nicht mehr im Text beschreiben, vor dir siehst du eine Tür mit einem schweren Schloss, ja. Und so weiter, sondern man sieht heute in 3D das schwere Schloss wahrscheinlich noch mit der von Hand eingeschlagenen Markierungen des Schlossermeisters, der dieses Schloss gebaut hat. Das können wir alles in 3D zeigen. Und dann muss ich das eben nicht mehr in Worte kleiden. Und so ist, das Wichtige ist, wir kommunizieren aber immer noch dasselbe mit dem Spieler, nämlich da ist ein Schloss an der Tür. Und die Art und Weise, wie das jetzt ich habe Elden Ring noch nicht sehr viel weiter gespielt als die erste Szene, ich weiß also nicht genau, wie das in Elden Ring funktioniert. Ich habe Breath of the Wild sehr lange gesucht. Breath of the Wild hat dann insofern eine Motivation, als dass einfach ich will halt diese Türme erklettern und damit immer weiteres Land für mich aufdecken. Eine tolle Mechanik, die ihre eigene Herausforderung hat. Aber letzten Endes ist es eigentlich das Gleiche. Ich muss eine bestimmte Challenge hinter mich bringen, um in ein neues Gebiet zu kommen. Wie diese Challenge aussieht, ist dann letzten Endes auch wieder auch Teil der Narration. Und die ist eben in Breath of the Wild eine andere, als sie dann in World of Warcraft ist oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass das neue Möglichkeiten, die ich aufdecke, alte verdrängen. Ganz im Gegenteil, wir sollten uns als Game Designer immer der alten Möglichkeiten noch bewusst sein.
Ich fand es deshalb so spannend, weil es gab ja nach der Veröffentlichung von Elden Ring und wo die ganze Welt steil gegangen ist auf dieses Spiel zumindest, hatte ich das Gefühl, dass in meiner Twitter-Bubble und auch bei Facebook und Instagram sich plötzlich alles, vor allen Dingen bei Twitter, gefühlt um Elden Ring gedreht hat. Es gab doch diese Entwickler, ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Studio sie kamen, die sich danach aber furchtbar, naja, wie soll ich sagen, etwas echauffierend über Elden Ring und das Game Design von Elden Ring ausgelassen haben, so nach dem Motto, das ist doch im Prinzip total schlecht designt, das Spiel und so. Das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau, wer es gewesen ist. Also
das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ein Spiel, das so erfolgreich ist, hat was richtig gemacht. Punkt. Sonst ist es nicht so erfolgreich.
Ja, eben, das meine ich ja auch. Also vor allem, weil es ja diese festgetretenen Pfade einfach auch mal verlassen hat.
Das ist genauso wie mit Popmusik. Die meisten Songs in der Hitparade kann ich nicht leiden, aber irgendwas machen die richtig, sonst würden sie nicht so viel verkauft. Ganz einfach. Und alle ermöglichen einem guten Musiker eventuell nochmal wieder was Neues zu lernen, neue Möglichkeiten für sich selbst zu erarbeiten. Aber jetzt sind wir wieder auf dieser Designschiene, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ich wollte tatsächlich jetzt mehr so in die Humanities rein. Wenn wir jetzt, wenn du für dein Fach in die Zukunft guckst, Rudolf, so 10 Jahre, was sind die großen Entwicklungen, wo du denkst, die würdest du dir A wünschen und B, die werden sich nicht vermeiden lassen und C, die würden wir aber besser vermeiden?
Ich bin durchaus optimistisch, wenn ich sehe, was jetzt Studierende teilweise das ist gut für das Feld und schlecht für mein Ego, weil ich sehe, dass ja. Bachelor- und Masterarbeiten mit einer ganz weiterentwickelteren Sprache, Methodik daherkommen, als meine Doktorarbeit damals war. Ja, das kratzt natürlich so ein bisschen am Ego, aber ist natürlich fürs Feld super. Man merkt einfach, es
entwickelt. Aber jetzt bist du wieder einer der Giganten auf dessen Schultern.
Nee, komm. Also da gibt es schon noch andere Kaliber. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das wird ein bisschen entweder stehen und fallen, ob es zu einem gewissen Zeitpunkt gelingt, im immer noch sehr, sagen wir mal, institutionell getriebenen Wissenschaftsstandort Deutschland einfach Forschungseinrichtungen dafür hochzuziehen. Weil sonst wird das eben ein Forschungsgegenstand, ein guter, ein interessanter von vielen bleiben, auf denen sich aus anderen Disziplinen die Leute so ein bisschen draufstürzen, wenn sie halt Lust haben. Und bisher ist es eindeutig ein Mittelbauthema. Das heißt, Leute schreiben vielleicht ihre Qualifizierungsarbeit darüber, über die Spiele und wenden sich dann anderen Themen zu. Und ja, dann wird werden auch die Namen immer dieselben bleiben und irgendwann verabschieden die sich halt auch nach Florida und machen dort Wohnwagen-Utopia auf. Ja. Ja. Das schon sehen, wenn die Postkarte kommt von Linda Breitlauch. Tschö mit Ö, Bundesgartenschau, ich bin raus. und die 20 anderen immer dieselben Namen dann sagen, jetzt müsst ihr es mal richten, wir haben keinen Bock mehr. Es ist ja nicht absehbar, dass das Thema, weder wird das Spiel und seine Relevanz als Gegenstand verschwinden, im Gegenteil. Ja. Deswegen, also Brisanz und Aktualität ist immer da. Die Frage ist, wird es sich letztens im wissenschaftlichen Diskurs als Institution durchdrücken können oder nicht?
So. Was ist da die Henne, was ist das Ei, was muss zuerst da sein? Im Augenblick ist es ja, das kommt ja hier die ganze Zeit durch, so ein bisschen ein diffuses Feld. Das heißt, es ist unglaublich breit, es gibt unglaublich viele mögliche Fragestellungen. Es berührt unglaublich viele andere Wissenschaften, die schon etabliert sind, die Lehrstühle haben und so weiter. Ist diese Diffusität einer der Gründe, warum es noch keine eigenen Lehrstühle für Game Studies gibt in Deutschland oder noch viel zu wenige? Du erwähntest den einen in Bayreuth. Oder ist es so, dass das tatsächlich halt irgendjemand mal hingehen muss und muss solche Lehrstühle müssen gegründet werden durch Eigeninitiative von Professoren, die dann Mittel dafür eintreiben und sagen, und ich will mich genau auf dieses Feld stürzen,
ja,
und
dafür will ich mal Lehrstuhl machen. Ich bin der Ansicht, genau das ist es. Genau das ist es. Das wird ohne Drittmittelakquirierung irgendwie nicht funktionieren. Wir sehen ja Leute wie die Melanie Fritsch in Düsseldorf, wie hart die arbeitet, ja. Wie hart die arbeitet für dieses Thema. Und wie viel Setbacks es da immer wieder gibt und wie wenig Leute damit durchkommen, bei denen ich genau weiß, wenn man denen diese Chance geben will, die würden exzellent unterrichten, die würden Forschung vorantreiben. Aber da bleiben, viele haben halt einfach nicht auch die Rahmenbedingungen, dass sie sich das leisten können, so lange im Game für nichts zu bleiben. Und das sind die Games, das ist ja auch nicht das einzige Feld, das da so ein bisschen vor sich hin fristet. Aber was mir schon ein bisschen Hoffnung macht, ist, vielleicht kann man sich auch manche Sachen aus dem Ausland abschauen, weil nicht umsonst sind ja gerade die skandinavischen Länder in den Game Studies sehr stark, vor allem Dänemark und Finnland. Ja. Das sind zwar oftmals auch dieselben Namen, die seit 20 Jahren fallen, aber die haben halt die Netzwerke und die haben sie auch nicht von Tag 1 aus dem Nichts gehabt. Die haben sie sich auch hart erarbeitet. Vielleicht waren da die Rahmenbedingungen vielleicht ein Tick besser, vielleicht ein Tick progressiver. Aber ist ja nichts, was man als Erfolgsmodell nicht auch kopieren kann. Die Kopie als höchste Form der Verehrung, so halte es ich mit meiner Ölmalerei im Keller immer. zum Beispiel, ja, so sehe ich das, ja.
Ja, frag mich mal nach meinem Gitarrenspiel. Hm. Genau. Ich denke, das ist ein ganz schönen Bogen, den wir jetzt heute geschlagen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Rudolf.
Ich habe zu danken. Vielen Dank dafür,
dass wir darüber mal reden konnten. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, in irgendeinem Kultusministerium sitzen und Geld übrig haben, Sie wissen jetzt, was Sie zu tun haben. Ein Lehrstuhl für Game Studies ist dringend benötigt in Deutschland und eigentlich nicht nur einer. Nicht nur, damit wir da international nicht auch da wieder den Anschluss verlieren, sondern weil ich glaube, dass tatsächlich die Game Studies zu einem ganz bedeutenden Teil der Sozialforschung und anderer Forschung werden wird und noch sehr wichtige Ergebnisse im Lernen über uns selbst zeitigen wird.
555 Game Studies, die heißeste Nummer der Stadt.
Genau. Wenn Sie eine Nummer brauchen, 555 anrufen, dann nimmt Rudolf Indest ab. Und ja. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Dennis für die sehr schönen Fragen, die er eingeworfen hat, die uns davor bewahrt haben, uns ein bisschen zu sehr im akademischen Elfenbeinturm zu bewegen. Vielen Dank, Dennis.
Immer wieder gerne.
Ja, und ich glaube, Dennis, jetzt bist du dann dran mit der ganzen Steady-Sache und so weiter.
Ja. In dem Fall ist es ja eine leider Geil-Folge. Das heißt, alle Leute, die das jetzt hier hören, sind ja schon Abonnenten. Und deshalb geht ein großes Dankeschön an diese Leute raus. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns ein bisschen Geld in unsere Kaffeekasse spült, dass wir auch in Zukunft weiterhin mit so interessanten Gästen wie heute dem Rudolf sprechen können und ganz, ganz viele breite Themen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themenfeldern beackern können. Das finde ich sehr wichtig und das macht dieses Podcast-Format aus. Vielen Dank an euch. Und empfehlt uns weiter natürlich. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Ich bin da jedes Mal drum.
Und liked uns auf Facebook, wenn ihr da seid. Oh, gut, alles klar. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag in die Runde. Hat mir Spaß gemacht.
Bis dann.
Tschüss. Tschö mit Ö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.